Archibald Featherstone, Schatten über dem Milbay Pier, der Pinguin ermittelt weiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taste of Crime, dem Podcast, bei dem das Verbrechen so exquisit serviert wird wie ein 1982 Bordeaux. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir die Welt der Haute Cuisine mit den dunklen Abgründen der Kriminalistik verbinden. Bevor wir heute tief in den zweiten Teil unserer Geschichte eintauchen, lassen Sie uns kurz Revue passieren lassen, was bisher geschah. Wir lernten Archibald Featherstone kennen, den legendären Oberkellner des L'Empire de la Table in Plymouth. Von seinen Freunden liebevoll der Pinguin genannt, führt er sein Restaurant mit der Präzision eines Schweizer Uhrmachers. Doch hinter seiner tadellosen Fassade aus Frack und Etikette verbirgt sich ein leidenschaftlicher Hobbydetektiv. Sein Traum von einem echten Fall wurde wahr, als er frühmorgens an den Docks einen exklusiven Blauflossen-Thunfisch aus Japan entgegennahm. Beim Filetieren stieß er jedoch nicht auf Gräten, sondern auf eine metallische Kapsel, die tief im Fleisch verborgen war. Gemeinsam mit seinem alten Freund Charlie the Fox, einem ehemaligen Chief Inspector, knackte er den Code der Kapsel und machte eine Entdeckung, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. 10 hochkarätige Diamanten und ein verschlüsselter Mordauftrag. Das Ziel? Kein geringerer als der britische Premierminister. Archibald versteckte die Juwelen als Eiswürfel getarnt in seinem Büro, doch die Schattenmänner ließen nicht lange auf sich warten. Nach einem brutalen Einbruch in sein geliebtes Restaurant sind die Beweise nun verschwunden. Die Polizei ist ratlos und die Uhr tickt unerbittlich. Archibald und Charlie haben nur eine Spur. Den Hollywood-Actionstar Jack Ironside, der sich verdächtig für das Menü interessierte. Sind Sie bereit für den nächsten Gang? Schnallen Sie sich an, rücken Sie die Fliege gerade und halten Sie den Sherry bereit. Hier ist Teil 2 von Archibald Featherstone. Zwischen Gästebuch und Geheimdienst. Viel Spaß dabei. Euer Detlef Gande.
Das Ausschlussverfahren und der Ruf der Höhepromenade. Zwischen Gästebuch und Geheimdienst. Warum nur ein Star in Frage kommt.
Wir dürfen uns nicht verrennen, Charlie, mahnte Archibald und strich das schwere, ledergebundene Gästebuch glatt. Ein guter Ermittler ist wie ein guter Sommelier. Er muss alle Jahrgänge prüfen, bevor er sein Urteil fällt. Jack Ironside ist ein starkes Indiz. Aber wir hatten 94 andere Gäste. Wer sagt uns, dass der Auftraggeber nicht direkt im Saal saß? Charlie nickte und zog einen Bleistift hinter dem Ohr hervor. Richtig. Und wir suchen ein Duo. Ein einsamer Wolf macht noch kein Rudel. Gehen wir die Liste durch. Die Liste der möglichen und unmöglichen Täter. Baroness von Zitzewitz. Verdacht. Sie war pikiert über den Service-Fauxpas und hätte das Motiv der Rache. Vielleicht war der Einbruch nur Rache und der Diamantenfund nur Zufall. Zudem verfügt sie über beste Kontakte in die Unterwelt von Berlin, sagt man. Ausschluss. Völlig unmöglich, winkte Archibald ab. Die Baroness leidet unter schwerem Rheuma und ist auch nicht wirklich muskulös. Sie könnte niemals einen Gefrierschrank mit dieser Wucht eintreten, ohne dass ihre Perle verrutscht. Sir Alistair Sterling, der Bankier. Verdacht. Er hat das Geld, um 10 Millionen Pfund Kopfgeld zu zahlen und wirkte den ganzen Abend nervös. Ausschluss. Er war nervös, weil er seine Geliebte dabei hatte, während seine Frau zeitgleich in London bei einer Gala war, bemerkte Charlie trocken. Zudem ist er kaum 1,70 Meter groß. Auf dem Video waren 2 Hünen zu sehen. Dimitri Volkov, der Kunsthändler. Verdacht. Muskulös, wohlhabend und stets von einem schweigsamen Leibwächter begleitet. Er passt perfekt in das Profil eines osteuropäischen Drahtziehers. Ausschluss. Volkov hat das Restaurant bereits um 22 Uhr verlassen, um seinen Privatjet nach Nizza zu erreichen, erklärte Archibald. Ich habe ihm persönlich die Tür zu seiner Limousine aufgehalten, die ihn zum Flughafen Plymouth chauffiert hat. Er war zur Tatzeit bereits in Nizza.
Der Fokus schärft sich.
Es bleibt dabei, Charlie, sagte Archibald und schlug das Buch mit einem dumpfen Knall zu. Jack Ironside ist der Einzige, der die physische Präsenz, das Detailwissen und keinen nachweisbaren Grund für eine überstürzte Abreise hatte.
Und wer war der zweite Mann? Sein Stunt-Double? Sein Leibwächter? In Hollywood-Kreisen verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Charlie stand auf und rückte sein Jackett zurecht. Du hast recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger Dritter genau diese Details kannte, ist verschwindend gering. Also, auf zur Hohe Promenade. Das Royal Hotel wartet. Archibald nahm seinen Gehstock und prüfte den Sitz seiner Fliege im Spiegel. Wenn Ironside der Mann ist, den wir suchen, dann ist er entweder ein brillanter Schauspieler oder ein verdammt gefährlicher Gegner. Oder beides. Gemeinsam verließen sie das L'Empire de la Table und machten sich auf den Weg zum geschichtsträchtigen Royal Hotel, das majestätisch über der Küste von Plymouth thront. Der Seewind blies ihnen entgegen, als sie die Anhöhe zur Hohe Promenade erklommen, bereit, das Alibi eines Weltstars in Stücke zu reißen. Das Alibi aus der Minibar und das kulinarische Orakel. Chablis, Erbsen und Intrigen. Ein Lunch mit Nachgeschmack. Das Foyer des Royal Hotels empfing sie mit der schweren Eleganz des viktorianischen Zeitalters. Hinter dem polierten Mahagonitresen der Rezeption stand ein Mann, dessen Haltung fast so perfekt war wie die von Archibald selbst. Arthur Pendergast, der dienstälteste Concierge von Plymouth. Archibald, alter Freund, raunte Pendergast und neigte den Kopf. Dein Besuch riecht nach einem Anliegen, das nicht auf der offiziellen Servicekarte steht. Archibald legte die Hand auf den Tresen. Arthur, der Jahrgangsportwein von neulich. Ich bräuchte heute die Zinsen für diesen kleinen Gefallen. Es geht um einen Gast, diskret, versteht sich. Pendergast zwinkerte kaum merklich. Lass mich in die digitalen Annalen schauen. In der Zwischenzeit, euer Lunch wartet. Der Tisch in der Ecke des Art Deco-Salons ist frei.
Ein philosophisches Fisch und Chips. Das Restaurant war ein Traum in Pastell und Chrom. Während die Brandung draußen gegen die Hohe Promenade schlug, servierte der Sommelier einen Chablis von Domaine Le Fleuve. Chardonnay in seiner reinsten Form, Charlie, dozierte Archibald, während er das Glas schwenkte. Man schmeckt den Kalkboden des Kimmeridium. Dieser Wein ist wie unser Fall. Der Boden ist das Fundament, unsere beiden Einbrecher. Die Herkunft ist die Wurzel, der Auftraggeber. Wenn wir beides verstehen, verhindern wir das Attentat. Dann kam das Essen. Der Fisch in einem Teig, so golden wie ein Sonnenaufgang über dem Ärmelkanal. Das Erbsenpüree? Grüner Schnee, murmelte Archibald ehrfürchtig. Die leichte Säure des Edelvinegers kitzelte seinen Gaumen und löste sofort den gastronomischen Reflex aus. Steinbutt in Chablis-Teig auf Erbsenschnee und Malosol-Kaviar an Jahrgangs-Balsamico-Reduktion. Dazu reichen wir Chips von der Süßkartoffel. Er notierte es im Geist, während Charlie bereits den ersten knusprigen Kartoffelstab in den Essig tunkte. Das Protokoll der Tür. Gerade als Archibald den letzten Tropfen des Le Fleuve genoss, trat Arthur Pendergast an den Tisch. Er legte einen kleinen, unscheinbaren Zettel neben die Rechnung. »Mr. Ironside hat ein interessantes Schlafverhalten«, flüsterte der Concierge. »Um 0.54 Uhr kam er von euch zurück« und hat sein Zimmer bis zur nächsten Nacht nicht verlassen. Er hat an diesem Tag nur zwei Telefongespräche über das Haustelefon geführt. Eins war ein Ortsgespräch und eins ging nach Frankreich. Um 1.52 Uhr verließ er das Haus. Unser Nachtportier, der eigentlich gerade von Schafen träumte, sah ihn durch die Seitentür schlüpfen. Erst um 4.18 Uhr wurde seine Schlüsselkarte wieder registriert. Charlie und Archibald tauschten einen Blick aus. Das Zeitfenster passte perfekt zum Einbruch im L'Empire de la Table. Damit ist der Vorhang für den Actionstar gefallen, sagte Charlie grimmig. Jetzt wird es ernst. Ich übernehme die Beschattung. Einem alten Fuchs entkommt er nicht, egal wie viele Stunts er im Film macht. Archibald rückte seine Fliege zurecht. Und ich werde seine digitale Seele sezieren lassen. Meine Nichte Penelope, ein Genie am Rechner, das die KI Archibald der Zweite, wie ein Spielzeug aussehen lässt, wird Jack Ironside durchleuchten. Wenn er eine Leiche im Keller hat, wird sie sie finden. Schatten im Cyberspace und die Stunde des Kapuzenmannes.
Während Charlie sich in die kühlen Schatten gegenüber dem Royal Hotel drückte, verwandelte sich Archibalds privates Büro in ein digitales Lagezentrum. Seine Nichte Penelope, deren Finger in einer Geschwindigkeit über die Tastatur tanzten, die selbst Archibalds Serviertempo alt aussehen ließ, hatte die Deep-Web-Schleusen geöffnet.
Charlie fluchte leise. Er spürte den Drang, an Bord zu stürmen. Doch der Anblick der massiven Sicherheitskräfte an der Reling ließ ihn innehalten. Die Männer trugen ihre Automatikwaffen nicht nur zur Zierde. Ihre Blicke scannten die Umgebung mit der Präzision von Maschinen. Charlie blieb nichts übrig, als sich in sicherer Entfernung auf die Lauer zu legen und das Schiff nicht aus den Augen zu lassen. Währenddessen glühten in Penelopes provisorischer Zentrale die Drähte. Ihre Finger flogen über die Tastatur, als sie eine verschlüsselte Mail findet. Absender: Volkov. Empfänger: Sergei Petrov, der stellvertretende Leiter des russischen Zentralrates. Die Antwort von Petrov war kurz, formlos und erschütternd. Zustimmung erteilt. Durchführung am 20. wie geplant. Penelope hielt den Atem an. Das Puzzleteil passte. Die Russen steckten hinter dem geplanten Anschlag. In 6 Tagen würde die Hölle losbrechen. Doch während das Wer und das Wann nun wie ein hässliches Brandmal feststanden, blieben das Warum und das Wie ein mörderisches Rätsel. Was besprachen Volkov und der Unbekannte dort unten in der luxuriösen Isolation der Russian One? Charlie starrte auf den dunklen Rumpf des Schiffes und wusste, die Zeit lief ihnen davon. Archibald hört mit. Das Geheimnis des grünen Knollenblätterpilzes. Charlie wusste, dass er keine Chance hatte, die bewaffneten Wachen der Russian One frontal zu überwinden. Aber er hatte einen Verbündeten, mit dem niemand rechnete. Archibald, den Pinguin mit dem messerscharfen Gehör. Mit klopfendem Herzen schlich Charlie sich an die Kaimauer, dort, wo die Schatten der verteuten Beiboote am tiefsten waren. Er nutzte die einsetzende Ebbe, um sich unter den hölzernen Steg zu hängen. Hangelnd, während das eiskalte Meerwasser seine Stiefel leckte, erreichte er die Rückseite der Yacht. Dort entdeckte er ein offenstehendes Bullauge in der Nähe der Wasserlinie, die Kombüse oder der Salon. Mit ruhiger Hand aktivierte er die Dauerverbindung zu Archibald, fixierte sein Handy mit einem Streifen Kaugummi direkt unter der Messingkante des Fensters und verschwand so lautlos wie ein Seehund wieder in der Dunkelheit. Am anderen Ende der Leitung hielt Archibald im Versteck den Atem an. Die Tonqualität war glasklar. Im Inneren der Yacht klirrten Kristallgläser. Dann erklang die tiefe, raue Stimme von Dmitri Volkov. Petrov hat die Freigabe erteilt, sagte Volkov auf Russisch, was Archibald simultan für die Aufzeichnung filterte. Es ist perfekt, Petrov. Am 20. um Punkt 20 Uhr servieren wir das Ende der britisch-ukrainischen Freundschaft. Der Premierminister ahnt nichts? Fragte eine zweite, kühlere Stimme, vermutlich der Fremde.
Nichts, lachte Volkov humorlos. Er freut sich auf sein Abendessen mit dem ukrainischen Außenminister. Der Hauptgang ist bereits besprochen. Kalbsfilet Wellington auf einem Ragout von Waldpilzen und Trüffel. Ein wahrer Klassiker. Wir haben dafür gesorgt, dass die Küche eine ganz besondere Zutat erhält. Eine hochkonzentrierte Infusion vom grünen Knollenblätterpilz. In den Waldpilzen wird das Gift des Amanita phalloides vollkommen untergehen. Und du wirst dafür sorgen, dass diese besondere Zutat im Ragout vom Premier landet. Ich habe, über Mittelsmänner, für dich eine Stelle in der Küche besorgt. Und der Verdacht, hakte der Fremde nach, das ist das Beste daran, zischte Volkov. Die Trüffel wurden über einen Kurier geliefert, der direkt zum ukrainischen Geheimdienst zurückverfolgt werden kann. Wenn der Premier Stunden später qualvoll stirbt, wird die Welt glauben, Kiew hätte ihn aus dem Weg geräumt. Die diplomatischen Beziehungen werden binnen Tagen in Trümmern liegen. Archibald, der in der Einsatzzentrale mit Penelope mithörte, spürte, wie ihm das Blut in den Adern fror. Das war kein einfacher Anschlag. Das war eine politische Hinrichtung. Operation Grand Hotel. Ein Pinguin übernimmt das Kommando. Als Charlie nach über einer Stunde endlich wieder das sichere Versteck erreichte, lag eine Mischung aus Triumph und Wehmut in seinem Blick.
Penelope und Archibald empfingen ihn wie einen Helden, doch Charlie starrte traurig auf seine leeren Hände. Sein teures Smartphone, das Herzstück der Operation, klebte nun einsam mit einem Klumpen Kaugummi an der kalten Bordwand der Russian One. Sobald der Kaugummi austrocknen würde, würde es lautlos im trüben Hafenbecken von Millbay versinken. Ein Opfer für die Gerechtigkeit, aber ein schmerzhafter Verlust für seinen Geldbeutel. »Kopf hoch, Charlie«, rief Archibald und klopfte ihm flügelähnlich auf die Schulter. »Dieses Handy hat uns das Todesurteil des Premierministers geliefert. Das ist unbezahlbar.« Doch die Euphorie wich schnell der bitteren Realität. Ein Kriegsrat wurde einberufen. Die Fakten lagen auf dem Tisch, aber sie waren so dünn wie Pergamentpapier. »Der MI5 wird uns auslachen«, stellte Penelope nüchtern fest, während sie nervös an einer Locke drehte. »Keine Aufzeichnung, kein gerichtsfester Beweis. Für diese Sturköpfe sind wir nur ein Haufen Spinner mit einer wilden Theorie über Pilze und russische Yachten.« Die Stille im Raum wurde nur vom Ticken der Uhr unterbrochen. Der 20. rückte unaufhaltsam näher. »Wenn wir sie nicht stoppen können, indem wir die Behörden rufen, dann müssen wir es selbst tun«, sagte Archibald plötzlich mit einer Autorität, die keinen Widerspruch duldete. Sein Schnabel blitzte im Lampenlicht. »Der Anschlag soll im Grand Hotel stattfinden. Ein Ort, an dem Diskretion alles ist. Und ich kenne dort jeden Winkel.«
Archibalds Kontakte in der Gastroszene waren legendär. Ein paar Telefonate, ein bisschen Charme und das Versprechen auf absolute Perfektion. Etwas später stand der Plan. Archibald würde als Chef-Steward im Service die Fäden ziehen, während Penelope, deren Fingerspitzengefühl nicht nur für Tastaturen, sondern auch für feine Kräuter reichte, als Aushilfsköchin direkt in die Höhle des Löwen die Küche schlüpfte. »Und was ist mit mir?«, fragte Charlie und sah an seinem schmächtigen Körper herunter. »Du, mein Freund, wirst die Security verstärken«, grinste Archibald. »Ich kenne den Leiter der Objektsicherung. Sie suchen händeringend Leute für den Außenbereich und die Hintereingänge. Wir schleusen uns ein. Wir werden ihre Augen, ihre Ohren und, wenn nötig, ihr schlimmster Albtraum direkt am Servierteller.« Das Trio Infernale. Ein Plan so präzise wie ein Uhrwerk. Der Kriegsrat in Archibalds Hinterzimmer war in vollem Gange. Gott sei Dank bot das verwüstete Restaurant nach dem Einbruch die perfekte Tarnung. Niemand wunderte sich, warum Archibald derzeit nicht selbst am Herd stand. Es gab ihm die nötige Freiheit, um wie ein General den entscheidenden Schlag zu planen. »Ich schnapp mir einfach die Giftinfusion, sobald ich sie sehe«, schlug Charlie vor und rückte seine Security-Mütze zurecht, die er zur Probe trug. »Als Sicherheitsmann komme ich überall hin.« Archibald schüttelte entschieden den Kopf. »Zu riskant, Charlie. Wir wissen weder, wer der Verräter in der Küchenbrigade ist, noch wo das Gift gelagert wird. Wenn du zu früh zugreifst, verschwinden sie im Schatten und versuchen es morgen auf einem anderen Weg.« »Dann vertauschen wir einfach die Teller«, platzte Penelope heraus. Ihre Augen blitzten hinter den Brillengläsern. Doch die Begeisterung hielt nicht lange an. »Und riskieren das Leben eines Unschuldigen?«, warf Charlie ein. »Der Außenminister der Ukraine oder ein anderer Gast würde anstelle des Premiers sterben. Das ist keine Option.« Archibald erhob sich zu seiner vollen, stolzen Größe. »Hört mir zu. Wir müssen als Team auftreten, nicht als Einzelspieler. Eine Spitzenküche funktioniert nur, wenn alles Hand in Hand geht. Wenn der Spüler die Teller nicht auf Hochglanz poliert, stockt das Anrichten. Wenn der Sommelier den falschen Wein wählt, ist der Abend ruiniert. Sogar das Tellertaxi, der Kellner, muss den Teller perfekt balancieren, sonst war die ganze Kunst des Kochs umsonst. Wir werden diese Perfektion nutzen, um sie zu Fall zu bringen.« Sein Blick wanderte von Charlie zu Penelope. »Hier ist der Plan. Charlie, du nutzt deine Position als Security, um das Küchenpersonal unauffällig zu beschatten. Du musst den Moment finden, in dem das Gift in die Pilze injiziert wird. Sobald du den Komplizen identifiziert hast, gibst du Penelope ein Signal.« Penelope nickte konzentriert. »Und ich nutze mein Zahlengenie.«
In der Hitze des Anrichtens folgen die Teller einer strengen mathematischen Logik.
Ich werde berechnen, welcher spezifische Teller für den Platz des Premierministers bestimmt ist. Ich sorge dafür, dass genau dieser Teller in Archibalds Händen landet. Archibald lächelte verschmitzt. Und dann schlägt meine Stunde. Ich werde zwei Teller servieren, wie es sich gehört. Und direkt vor dem Premierminister werde ich eine Oscar-verdächtige Vorstellung abliefern. Ein kleiner Fehltritt, ein eleganter Sturz und das vergiftete Wellington wird zerschmettert auf dem Parkett landen, noch bevor der erste Bissen die Lippen des Premiers erreicht. Ein Missgeschick, das sein Leben rettet. Die drei Freunde sahen sich an. Der Plan war tollkühn, gefährlich und erforderte absolute Perfektion. Aber es war ihre einzige Chance. Countdown im Grand Hotel, zwischen Gänseleber und Hochverrat. Die Tage vor dem 20. waren geprägt von einem unerbittlichen Training. In Archibalds geschlossenem Restaurant wurde der Ernstfall geprobt. Penelope schob unermüdlich Teller über den Tresen, während Archibald lernte, ihre mathematischen Handzeichen im Augenwinkel zu deuten. Charlie hingegen wurde zum Schatten des Grand Hotels. Er kannte nun jede knarrende Diele und jeden Lüftungsschacht. Dank der drei Mikrosprechfunkgeräte, die Charlie organisiert hatte, waren sie nun ein unsichtbares Netz. Der Tag des Anschlags begann mit einer elektrisierenden Stille. Charlie war bereits seit 11 Uhr im Dienst. In seiner dunkelblauen Security-Uniform wirkte er autoritär und wachsam. Er filzte Lieferanten, scannte Ausweise und prüfte die Siegel der schweren Eichentüren. Sektor Nord stabil, flüsterte er um 12 Uhr in seinen Kragen, als Penelope die Küche betrat. In der Küche des Grand Hotels herrschte das kontrollierte Chaos eines Ameisenhaufens. Penelope vertiefte sich sofort in das Mise en place. Mit chirurgischer Präzision putzte sie die Gänseleber, setzte den Teig für die Brioches an und beobachtete, wie die Portweinjus langsam zu einem glänzenden Elixier einkochte. Ihr Platz am Pass war strategisch perfekt. Hier liefen später alle Fäden zusammen. Um 17.30 Uhr versammelte der Küchenchef die gesamte Brigade und das Servicepersonal zur letzten Besprechung. Der Maître d'Hôtel stand neben ihm, steif und makellos. Heute Abend darf kein Fehler passieren, verkündete der Chef. Das Menü ist ein Staatsakt. Vorspeise: gebratene Gänsestopfleber auf geröstetem Brioche an Portweinjus. Suppe: klare Essenz vom Ochsenschwanz. Zwischengang: halber Hummer Thermidor. Sorbet: Passionsfrucht-Sorbet zur Erfrischung. Hauptgang: Kalbsfilet Wellington auf Waldpilz-Ragout und Trüffel. Dessert: Törtchen von Scones an einem Parfait von Vanille und Brombeergelee.
Archibald, der pünktlich um 17 Uhr seinen Dienst angetreten hatte, kontrollierte mit Argusaugen die Temperatur des Jahrgangs Champagners und die Ausrichtung der Silberlöffel. Jedes Detail musste stimmen, damit sein späteres Missgeschick wie ein einmaliger Ausrutscher in einer Welt der Perfektion wirkte. Die Gäste trafen ein. Das Klirren von Kristall und das Murmeln diplomatischer Floskeln füllten den Saal. Die Vorspeise flog förmlich aus der Küche. Penelopes Brioches waren ein Gedicht. Die Ochsenschwanzessenz dampfte, der Hummer glänzte unter seiner Kruste und das Sorbet kühlte die erhitzten Gemüter. Charlie an alle, knackte es im Funk. Der Premierminister hat gerade den ersten Löffel Sorbet genommen. In 10 Minuten wird das Wellington angerichtet. Ich habe einen Hilfskoch im Visier. Er schleicht verdächtig oft um das Pilzragout herum. Penelope, mach dich bereit. Penelope strich sich eine Strähne aus der Stirn. Ihr Blick fixierte die Reihe der bereitgestellten Teller für den Hauptgang. Die Zahlen begannen in ihrem Kopf zu tanzen. Archibald stand bereits mit dem Serviertuch über dem Arm im Schatten der Schwingtür und wartete auf den einen Moment, in dem die Geschichte oder das Wellington zu Fall gebracht werden musste. Eiskunstlauf im Grand Hotel. Archibalds Sturz in die Weltgeschichte. In der Küche glich die Atmosphäre einem Hexenkessel. Charlie starrte durch den Spion der Schwingtür. Doch der Hilfskoch agierte wie ein Magier. Seine Hände bewegten sich so flink, dass die Injektion des Giftes unsichtbar blieb. Nichts zu sehen, flüsterte Charlie in den Funk. Penelope,
Alles hängt jetzt von deiner Statistik ab. Penelope stand am Pass. Ihre Augen scannten die Teller wie ein Laser. 1, 2, 3, Premier! Mit einer fließenden Bewegung schob sie Archibald 2 Teller zu. Ihr Blick traf seinen. Ein kurzes Nicken. Es war soweit. Archibald schritt in den Saal, die Ruhe selbst. Doch keine 2 Meter vor dem Premierminister verwandelte sich der elegante Oberkellner in eine tragikomische Figur. Als hätte ihn eine unsichtbare Eisscholle erwischt, vollzog er eine spektakuläre Rolle rückwärts. Porzellan klirrte ohrenbetäubend, das goldgelbe Wellington und das dunkle Pilzragout verteilten sich in einem hässlichen Muster auf dem teuren Parkett. Hysterische Schreie hallten durch den Raum. Mon Dieu! Rief der Maître entgeistert, während er 2 neue Portionen in der Küche abrief. Ein Kommis eilte herbei, um das Chaos zu beseitigen. Archibald, der den Schock seines Lebens mimte, ließ sich mit zitternden Flügeln, Armen, an die Bar führen. Einen doppelten Cognac Louis XIV, krächzte er, zur Beruhigung. Währenddessen agierte Penelope wie ein Schatten. Bevor der Müllbeutel mit den Resten entsorgt werden konnte, sicherte sie das belastete Pilzragout. Mit der Kaltblütigkeit einer Agentin verstaute sie die Beweise in ihrem Spind. Das Ticket zum MI5 war sichergestellt. Charlie beobachtete derweil den Hilfskoch. Seltsamerweise machte dieser keine Anstalten zu fliehen. Er stolzierte zur Dessertstation und dekorierte seelenruhig Scones-Törtchen mit Brombeergelee. Er bleibt cool, gab Charlie durch. Entweder ist er ein Profi, oder er weiß noch nicht, dass wir ihn haben. Der Abend glitt schließlich in ein ruhiges Fahrwasser. Das Dessert wurde gelobt, der Kaffee duftete herrlich und der Premier wirkte entspannt, ahnungslos, wie nah er dem Tod gekommen war. Zum Abschluss des Abends zogen sich die Staatsmänner in den Rauchersalon zurück. Und wer wäre besser geeignet, um dort den Service zu übernehmen, als der wiedergenesene Archibald? Während er 2 Gläser hochkarätigen schottischen Hochland-Whisky auf ein Silbertablett stellte, schärfte Archibald seine Sinne. Inmitten von Zigarrenrauch und dem schweren Duft von altem Leder bereitete er sich darauf vor, jedes geflüsterte Wort zwischen London und Kiew aufzusaugen.
Ein Whisky voller Geheimnisse. Der Sturz war perfekt, das Porzellan ist zerbrochen, doch das Spiel hat gerade erst begonnen.
Archibald hat das Attentat durch ein kalkuliertes Missgeschick vereitelt und Penelope hält die Beweise in den Händen. Doch die Ruhe im Grand Hotel ist trügerisch. Während der Premier ahnungslos seinen Abend genießt, steht Archibald nun im dichten blauen Dunst des Rauchersalons. Nur ein silbernes Tablett und 2 Gläser schottischer Whisky trennen ihn von den Gesprächen, die über das Schicksal von Nationen entscheiden könnten. Wird er im Flüstern der Staatsmänner den entscheidenden Hinweis auf den Verräter finden? Und warum blieb der mysteriöse Hilfskoch in der Küche so unheimlich gelassen? Wir lassen Archibald für heute in der gedämpften Stille des Salons zurück, das Ohr ganz nah an den Geheimnissen der Macht. Vielen Dank, dass Sie bei diesem riskanten Manöver von Taste of Crime dabei waren. Wenn Sie wissen wollen, ob der Whisky die Zungen lockert, oder ob die Schatten im Grand Hotel Archibald bereits im Visier haben, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bewahren Sie Haltung, genießen Sie den Moment und trauen Sie niemals einem Kellner, der zu perfekt stolpert. Bis bald bei Taste of Crime und dem dritten Teil von Archibald und der Schatten über dem Millbay Pier.